Disco Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Corpus Christi, Texas, März 1995. Ein Motelzimmer im Days Inn. Gedämpftes Licht, zwei Personen, ein Gespräch, das längst kein freundschaftliches mehr ist. Es geht um Unterlagen, um Geld, um Vertrauen. Die Stimmung ist angespannt. Dann passiert es. Ein Knall, ein Schuss. Selena greift sich an den Körper. Blut tritt aus. Sie taumelt. Doch sie fällt nicht. Nicht sofort. Sie tritt hinaus auf den Flur, schleppt sich vorwärts, Schritt für Schritt. Die Rezeption ist nicht weit. Menschen schauen auf, verstehen erst nicht, was passiert. Dann sehen sie das Blut. Selena erreicht die Lobby. Sie ringt nach Luft, versucht zu sprechen. Mit letzter Kraft nennt sie einen Namen. Dann bricht sie zusammen. Wenige Minuten später wird sie ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben, doch sie verlieren. Tejano Queen Selena Quintanilla Perez ist tot. Sie wurde nur 23 Jahre alt. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich die Nachricht im ganzen Land. Radiostationen unterbrechen ihr Programm. Fans versammeln sich vor dem Krankenhaus. Eine junge Frau, ein Idol für Millionen, wurde erschossen. Und die Person, die abgedrückt hat, ist keine Fremde. Es ist jemand, dem Selena vertraut hat. Jemand aus ihrem engsten Umfeld.
Hallo und herzlich willkommen bei Soko Schlager.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und mal wieder ein sehr emotionaler Einstieg, liebe Janina. Ich glaube, viele kennen diesen Namen, Selena. Also bei mir klingelt da auf alle Fälle was.
Ja, und trotzdem kennen wahrscheinlich nicht alle die ganze Geschichte von dieser unfassbar grandiosen Künstlerin und dieser wirklich furchtbaren Tat.
Ja, wir haben ja jetzt gerade zumindest von ihrem tragischen Ende gehört, also von ihrem Tod und von diesem Moment im Motelzimmer. Aber wie so oft ist das ja natürlich nur ein Teil der Geschichte. Und Selena war nicht nur irgendeine Sängerin und da wirst du uns bestimmt gleich mehr zu erzählen.
Ja, nee, Selena war ein absoluter Superstar, also eine Ikone für viele Menschen, vor allem in der lateinamerikanischen Community in den USA. War sie, wie du gerade sagtest, halt nicht nur eine Sängerin, sondern viel mehr als das.
Und genau deshalb hat ihr Tod ja auch so viele Menschen getroffen. Ja, du hast ja auch gesagt, Radiostationen haben ihr Programm unterbrochen. Super viele Fans haben sich vor dem Krankenhaus damals versammelt. Also
das Ganze hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Und ich glaube, später im Laufe dieses Podcasts wird man auch nochmal diese ganze Dimension erst richtig begreifen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, um mal zu zeigen, wie groß diese Frau war in ihrem Alter. Ihre Geschichte wurde 1997 verfilmt. Also sie ist 1995 gestorben im Alter von 23 Jahren. Und es war Jennifer Lopez, die die Hauptrolle in der Biografie, in dem Biopic gespielt hat. Und tatsächlich war das für Jennifer Lopez damals der internationale Durchbruch. Also viele sagen heute, diese Rolle war in vielerlei Hinsicht wegweisend für ihre Karriere.
Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das zeigt aber auf jeden Fall schon mal, wie groß die Künstlerin ist, über die wir hier heute sprechen.
Ja, absolut. Aber wie du gerade schon richtig sagtest, um zu verstehen, warum diese Frau bis heute so präsent ist, müssen wir natürlich mal wieder, wie so oft, ganz vorne anfangen. Und uns mit der Frage beschäftigen, wer war denn Selena Quintanilla Perez und wie wurde sie eigentlich zu diesem Star und wie konnte es natürlich auch am Ende passieren, dass jemand aus ihrem engsten Umfeld ihr Leben beendet hat. Und dafür gehen wir jetzt einmal zurück in eine Zeit, in der Selena noch kein Weltstar war, sondern einfach nur ein kleines Mädchen mit einer außergewöhnlichen Stimme. Lake Jackson, Texas, Ende der 70er Jahre. Ein kleines Haus, eine Familie und ein Vater, der früh erkennt, dass eines seiner Kinder etwas ganz Besonderes ist. Abraham Quintanilla steht im Wohnzimmer und hört zu. Seine Tochter Selena singt. Klar, kraftvoll, sicher. Selena ist noch ein Kind, aber ihre Stimme fällt auf. Abraham war früher selbst Musiker. Er hatte eine Band, Los Dinos. Er war ehrgeizig, doch den Durchbruch schaffte er nie. Irgendwann hängt er die Musik an den Nagel, sucht sich einen normalen Job, kümmert sich um die Familie. Dennoch kennt er sich in der Musikbranche aus. Er weiß, wie hart sie ist. Doch als er Selena singen hört, wird in ihm eine Leidenschaft neu entfacht. Er erkennt schon damals, was in seiner Tochter steckt. Aus einer Idee wird ein Plan. Eine neue Band. Der Name Selena y Los Dinos. Selena singt, ihr Bruder spielt Bass, ihre Schwester sitzt am Schlagzeug. Vater Abraham übernimmt die Organisation. Was zunächst nach einem Familienprojekt klingt, wird schnell zum Mittelpunkt ihres Lebens. Doch der Anfang ist alles andere als glamourös. Die Familie betreibt ein Restaurant, Papagayos. Dort steht Selena mit ihren Geschwistern zum ersten Mal regelmäßig auf der Bühne. Sie ist erst 8 Jahre alt. Zwischen Tischen, zwischen Gästen, die eigentlich nur essen wollen. Dennoch, die Gäste mögen die Kinderband und vor allem Selenas Stimme. Doch das hilft der Familie nicht. Die Wirtschaft gerät in eine Krise, das Restaurant läuft nicht mehr, sie müssen das Lokal schließen. Die Familie verliert ihre Existenzgrundlage. Von einem Tag auf den anderen stehen sie vor dem Nichts. Sie müssen ihr Haus verlassen und irgendwo neu beginnen. Sie ziehen nach Corpus Christi, ebenfalls in Texas. Hier haben sie Familie, hier ist das Leben für sie günstiger. Doch leicht ist der Neustart nicht. Nur die Musik bleibt. Aber die ist jetzt nicht mehr nur Leidenschaft. Sie wird zur Notwendigkeit. Und Abraham trifft wieder eine Entscheidung. Er will seine Kinder nicht irgendwo positionieren, sondern in einem ganz bestimmten Musikgenre, Tejano. Die kleine Band tritt dort auf, wo sie auftreten kann. Straßenfeste, kleine Veranstaltungen, oft für wenig Geld. Selena ist zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Kind. Und trotzdem steht sie regelmäßig auf der Bühne. Sie reist viel, verpasst Unterricht. Ein normales Leben gibt es irgendwann kaum noch. Später wird sie die Schule abbrechen und ihren Abschluss über ein Fernstudium nachholen. Doch in diesen Jahren zählt vor allem eins: Durchhalten. Und egal wie aussichtslos die Lage manchmal scheint, Abraham treibt die Karriere seiner Kinder weiter voran. Er glaubt vor allem an seine Tochter, an ihr Talent, an ihren Erfolg. Und er fordert viel: Proben, Disziplin, Auftritte immer wieder. Denn er weiß, in dieser Branche bekommt man nichts geschenkt. Und schon gar nicht als junge Frau. In einem Genre, das von Männern dominiert wird. Doch Selena lässt sich nicht unterkriegen. Sie steht auf der Bühne, lächelt, singt und gewinnt langsam aber sicher das Publikum für sich. Noch ist sie kein Star. Noch kennt man ihren Namen nur in kleinen Kreisen. Aber etwas beginnt sich zu verändern. Ganz langsam. Und doch unaufhaltsam.
Also wenn man das so hört, dann klingt das ja fast wie so eine klassische vom Vater gemanagte Kinderkarriere. Ich muss irgendwie jetzt automatisch an Hannah Montana.
Jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt bestimmt Eiskunstlauf.
Nein. Ich habe an Hannah Montana, also an Miley Cyrus gedacht.
Ja.
Oder auch an so eine Britney Spears. Also das waren zumindest so meine ersten Gedanken nach deiner Erzählung.
Ja, ich dachte wirklich, du sagst so eine Eiskunstlauf-Mutti. Weißt du, das sagt man doch auch immer gerne, so eine Eiskunstlauf-Mama, die eigentlich den ganzen Tag nur am Trainingsplatz stehen, super ehrgeizig, fast noch ehrgeiziger als die Kinder.
Ja, gut, das gibt's ja also auch in jedem Sport, ne? Also es sind ja schon auch die Eltern, die ihre Kinder ja auch da schon antreiben. Also nicht nur anfeuern, sondern wirklich auch ja da die ersten Impulse setzen und die Kinder auch in diese Richtung schubsen.
Absolut. Und das war hier genauso. Und ich glaube auch, dass ohne ihren Vater wäre diese Geschichte wirklich ganz anders verlaufen. Also Abraham war die treibende Kraft hinter allem. Und man hat immer so ein bisschen, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei der Recherche, dass er so ein bisschen sein Traum, den er nie verwirklichen konnte, weil wie gesagt, er war ja auch Musiker mit seiner Band Los Dinos, ist damit aber mehr oder weniger gescheitert, ist vielleicht jetzt hart gesagt, ne? Aber hat halt nicht diesen Erfolg gehabt. Und ich finde alleine, dass er die Band Selena y Los Dinos nennt, also das ist ja im Prinzip der Name seiner Band, nur mit dem Namen seiner Tochter vorweg, spricht irgendwie für mich Bände, ne? Also ja, und ich hatte immer das Gefühl bei der Recherche, dass er einfach so das Gefühl hatte, okay, das ist eine Chance für seine Tochter, für seine Kinder. Aber irgendwie hat er, glaube ich, sich selbst auch darin nochmal wirklich ja verwirklicht. Und wie gesagt, er war ja die treibende Kraft hinter allem. Manager, Produzent, Organisator, alles in einer Person.
Ja, das ist sicherlich für Selena auch nicht leicht gewesen, ne? Also du hattest ja auch in deiner Erzählung gesagt, dass es halt am Ende in diesen Jahren auch ums Durchhalten ging. Und das ist natürlich dann in so jungen Jahren, das hat sie bestimmt auch sehr geprägt.
Ja, total. Und das war natürlich auch nicht so, dass die super erfolgreich oder so waren, ne? Sondern die sind wirklich, wir hatten ja in unserer letzten Folge so ein bisschen diese Door-to-Door-Musik, ne, angesprochen auch. Mhm. Und die sind halt wirklich von Straßenfest zu Straßenfest, kleine Auftritte. Und da sind ja nicht die Leute hingekommen, um diese Band zu sehen, sondern da waren die halt einfach eine Band von vielen. Und dann konnte es auch mal sein, dass die halt einfach mal nur vor 30 Leuten gespielt haben, ne? Und trotzdem hat aber der Vater halt dieses Talent erkannt und er hatte halt auch eine sehr klare Vorstellung davon, wie er das Ganze aufbauen und fördern will.
Erzähl mal, also was war seine Vorstellung?
Ja, was total spannend ist und auch im Nachhinein echt ein wahnsinnig smarter Move, war, dass er seine Tochter auf Spanisch hat singen lassen. Also Selena ist ja in den USA geboren und aufgewachsen und ihre erste Sprache war Englisch. Also Spanisch hat die als Kind nur ganz begrenzt gesprochen, aber ihr Papa hat sie dann überzeugt, auf Spanisch zu singen.
Das ist schon ungewöhnlich. Das heißt ja, sie hat in einer Sprache gesungen, die sie eigentlich gar nicht richtig konnte.
Ja, zumindest am Anfang. Und ihr Papa hat sie auch wirklich ganz gezielt darauf vorbereitet. Er hat sie angehalten, die Texte phonetisch zu lernen, hat mit ihr die Aussprache trainiert. Und sie hat halt teilweise gesungen, ohne überhaupt jedes Wort sofort zu verstehen. Und ist dann erst mit der Zeit da wirklich wesentlich sicherer geworden in der Sprache.
Krass, also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, warum er so unbedingt wollte, dass sie auf Spanisch singt und nicht einfach auf Englisch in ihrer Muttersprache.
Ja, das muss wohl eine strategische Entscheidung von ihm gewesen sein. Ihr Vater hat halt gesehen, dass der spanischsprachige Markt, vor allem in Texas und im Süden der USA, halt riesig ist und dass es dort echte Chancen für sie gibt. So, und deshalb hat er sie dazu angehalten, auf Spanisch zu singen, was ja auch die Wurzeln von ihr sind, aber, ne? Also von ihrer Familie.
Ja, und da kommt jetzt auch bestimmt diese Tejano-Musik ins Spiel, die du vorhin schon erwähnt hast.
Genau, Tejano ist im Grunde eine Musikrichtung, die in Texas entstanden ist, so eine Mischung aus mexikanischen Einflüssen, aber auch Country, Polka, Pop, so ein richtig kultureller Mix, würde ich sagen, aber auf jeden Fall halt stark mit der hispanischen Kultur in den USA verbunden.
Gab es viele weibliche Künstlerinnen in diesem Tejano-Genre oder war das eher eine Männerdomäne?
Nee, gar nicht. Also die Szene war stark von männlichen Künstlern geprägt und genau deshalb war es ja auch so besonders, dass da plötzlich so ein junges Mädchen, irgendwann dann ja ein Teenager auf der Bühne stand, die aber nicht nur gesungen hat, sondern halt wirklich performt hat. Also da gehe ich später auch nochmal näher drauf ein, aber das Ganze war nicht nur reiner Gesang, das war ein Gesamtkunstwerk und die es auch wirklich geschafft hat, das Publikum mitzureißen.
Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sich wahrscheinlich viele junge Mädchen irgendwie auch mit ihr identifizieren konnten, ne? Also ich meine, einerseits amerikanisch sozialisiert, aber gleichzeitig schon auch tief verbunden so mit der mexikanischen und hispanischen Kultur und weil es halt auch einfach was völlig Neues war, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe.
Ja, und viele Menschen haben sich genau darin halt wiedergefunden, ne? In dem, was du gerade angesprochen hast, vor allem die Mexican Americans. Sie hat eben diese beiden Welten miteinander verbunden und das auf eine Art, die damals wirklich noch nicht selbstverständlich war.
Ja, und wenn man sich dann jetzt mal vorstellt, also wenn man sich ihr Leben noch mal ein bisschen genauer anschaut, also unter welchen Umständen das ja dann alles entstanden ist. Also das Restaurant musste geschlossen werden, es gab diese finanziellen Probleme, sie war ständig unterwegs, sie hat die Schule nebenbei gemacht, dann die Schule irgendwie geschmissen. Also es war, also ist ja auch ein super schwieriges Leben gewesen. Also es war ja wirklich alles andere als leicht für dieses junge Mädchen.
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und das war auf jeden Fall hart am Anfang. Viel Druck, viel Disziplin. Und ein Vater, der eben ganz genau wusste, was er will. Und glaube, so hatte ich es empfunden, immer so diesen Wunsch hatte, diesen American Dream irgendwie so wahr werden zu lassen.
Ja, du sagst, alles verbunden mit einem Vater, der ganz genau weiß, was er will, aber der ja auch offensichtlich bereit war, alles dafür zu tun.
Mhm, ja. Und dieser Einsatz zahlt sich aber auch irgendwann aus, denn aus diesen kleinen Auftritten, wie ich sie eben beschrieben habe, werden dann wirklich nach und nach größere. Also die Bühnen werden größer, das Publikum wird größer. Und aus dem talentierten Mädchen wird Schritt für Schritt ein echter Megastar. Texas, Ende der 80er Jahre. Die kleinen Bühnen werden größer, die Wege länger und die Aufmerksamkeit wächst. Selena steht noch immer mit ihrer Familie auf der Bühne. Doch inzwischen hat sich etwas verändert. Die Menschen kommen nicht mehr nur zufällig. Sie kommen ihretwegen. Ihre Stimme fällt auf, ihre Ausstrahlung auch. Und dann ist da noch etwas. Selena steht nicht einfach nur da und singt. Sie bewegt sich, tanzt, interagiert mit dem Publikum. Sie macht aus einem Auftritt eine Show. Und genau das unterscheidet sie von vielen anderen. 1989 folgt der nächste große Schritt. Selena wird das Werbegesicht für Coca-Cola und sie unterschreibt einen Plattenvertrag bei EMI Latin. Ein Meilenstein für die gerade einmal 18-Jährige. Denn zum ersten Mal steht hinter ihr nun ein großes Label mit professioneller Produktion, mit Reichweite, mit echten Chancen. Die ersten Songs erscheinen und sie finden ihr Publikum. Noch ist sie kein landesweiter Superstar, aber ihr Name macht die Runde, vor allem in Texas und bald auch darüber hinaus. Anfang der 90er Jahre geht es dann plötzlich schneller. Ihre Alben verkaufen sich immer besser, ihre Auftritte werden größer. Dann kommt das Jahr 1992 und mit einem Song gelingt ihr der ganz große Durchbruch: Como la Flor. Der Titel läuft im Radio rauf und runter. Er wird auf Konzerten mitgesungen und macht Selena endgültig zu einer festen Größe in der Tejano-Latin-Szene. Das dazugehörige Album Entre a mi Mundo landet auf Platz 1 der Billboard Regional Mexican Charts. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr. 1994 dann der nächste Höhepunkt. Selena gewinnt einen Grammy in der Kategorie Best Mexican American Album. Als erste Frau im Tejano-Bereich. Ein historischer Moment für sie und für die gesamte Szene. Selena ist Anfang 20 und längst eine Ikone. Zehntausende kommen zu ihren Auftritten. Ein Moment sticht dabei besonders heraus. 1995, Houston Astrodome. Eine der größten Bühnen des Landes. Selena steht vor mehr als 60.000 Menschen. Ein Meer aus Stimmen, ein Meer aus Lichtern. Sie tanzt, sie singt, sie trägt diese Show. Mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Niemand ahnt, dass dies ihr letzter großer Live-Auftritt sein wird. Selena ist in diesen Jahren längst mehr als nur eine Sängerin. Sie denkt weiter. Neben der Musik hat sie sich ein eigenes Geschäft aufgebaut, eröffnet Boutiquen, entwirft Kleidung. Mode ist ein fester Teil ihrer Marke geworden. Und auch privat läuft alles perfekt. 1992 heiratete sie ihren Bandkollegen Chris Perez, eine Beziehung, die lange geheim gehalten wurde. Aber auch sie zeigt, wie eng Familie, Karriere und Privatleben miteinander verbunden sind. Selenas Umfeld besteht fast ausschließlich aus Menschen, denen sie vertraut. Ihr Vater als Manager, ihre Mama als Stütze, ihre Geschwister und ihr Ehemann als Bandmitglieder. Ein echtes Familienprojekt. Und Freundin Yolanda Saldivar managt die Boutiquen und ist die Vorsitzende des Fanclubs. Ein kleiner Kreis aus Personen, denen Selena vertraut. Doch eine von ihnen wird dieses Vertrauen missbrauchen.
Also ich glaube, man muss an dieser Stelle einmal einordnen, wie groß Selena Mitte der 90er eigentlich wirklich war. Ja, also wir sprechen hier von einer Ausnahmekünstlerin, die sich eigentlich ja im Begriff war, sich ein Imperium aufzubauen. Ja.
100%. Also, weil man darf auch nicht vergessen, wenn wir über Anfang der 90er sprechen, dann bewegen wir uns in einer Zeit, in der Latino-Musik im US-Mainstream noch längst nicht so präsent war wie heute.
Sie hat jetzt noch nicht dieses Level wie später Ricky Martin oder Shakira oder so erreicht.
Also die, naja, also sie ja, aber also die Latino-Musik, die hat sich, diese Latino-Pop-Welle, die hat sich erst eigentlich Ende der 90er so richtig entwickelt, dass das richtig zum Mainstream wurde, ne? Und Selena ist im Grunde eine der Künstlerinnen, die diesen Weg für Leute wie Ricky Martin und Shakira erst geebnet hat. Also Tejano-Musik war damals geprägt von Künstlern wie Emilio Navaira oder Gruppen wie La Mafia. Das waren so die großen Namen. Aber sie hat wirklich diesen Weg geebnet, dass Tejano-Musik, Latin-Musik, sie war eine dieser Personen, die das geebnet hat, dass das wirklich auch zum Mainstream geworden ist.
Also sie hat quasi ja Tejano eigentlich zu einem festen Bestandteil der Popkultur gemacht.
Ja, exakt. Ja.
Okay. Und sag mal, du hast jetzt hier so ein paar Künstler genannt, ne? La Mafia oder Emilio Navaira. Und hast auch gesagt, dass das eher große Namen waren. Was unterscheidet sie denn von den anderen? Ist es irgendwie ja die Tatsache, dass sie eine Frau ist, dass sie noch relativ jung ist? Oder was würdest du sagen, ist so ihr USP, ihr Unique Selling Point eigentlich?
Ich habe ja vorhin dieses Wort Gesamtkunstwerk genannt und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also die Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat natürlich eh schon mal per se einen Unterschied gemacht, ne? Und die Grundlage für alles, würde ich auch sagen, ist ihre Ausnahmestimme. Die hatte so eine unfassbar grandiose Stimme. Aber da kommen noch ein paar Punkte mehr dazu, ne? Also, weil Tejano war eher so klassisch, Band, Gesang, fertig. Und Selena hat da plötzlich so eine ganze Performance reingebracht. Also die hat auf der Bühne getanzt. Das müsst ihr euch alle mal angucken auf YouTube oder so. Das sah aus wie eine Tänzerin. Die hat so Pirouetten gedreht und ist wirklich so im Takt mitgegangen. Also diese Energie auch auf der Bühne, dieses Tanzen und dann diese Nähe aber auch zu ihrem Publikum. Die hat halt auch immer mit dem Publikum interagiert und dann hatte sie so einen sehr außergewöhnlichen Modegeschmack. Also sie hat schon sehr früh angefangen, sich inspirieren zu lassen von so Künstlern wie Madonna und so. Und dann hat sie immer so, kennen bestimmt alle noch diese Zeit, wo diese BHs auf der Bühne getragen wurden, ne? Also eigentlich nur BH mit Glitzer oder so drauf, wo jeder Vater wahrscheinlich an die Decke gegangen ist, wenn eine 14-Jährige irgendwie so rausgegangen ist. Aber es war ja damals voll in, so diese spitzen Dinger, die aussahen wie nur so BHs. Und die hat sie alle selber entworfen. Also ihre Bühnenoutfits hat sie selber mitentworfen. Und die waren sehr außergewöhnlich, sehr modern, eher total poppig. Und dieser mega coole Style, dieses Tanzen, diese Energie auf der Bühne, das alles hat sie halt meilenweit abgehoben von all den anderen, die da in dieser Szene damals unterwegs waren.
Also du beschreibst jetzt eigentlich wirklich einen Popstar.
Ja, wie ein riesengroßer Popstar. Und ihre Musik, muss man dazu sagen, hatte aber auch Pop-Einschläge.
Aber das ist dann ja wahrscheinlich der entscheidende Punkt, dass sie diese Gesamterscheinung Selena nicht nur in der Tejano-Welt funktioniert hat, sondern sie hat ja eigentlich alles mitgebracht, was auch ein Mainstream-Popstar braucht. Und das merkt man ja in diesen Zahlen. Also wenn du sagst, zehntausende Menschen bei den Konzerten.
Ja, also, das ist ja das perfekte Beispiel, ne? Mehr als 60.000 Menschen da im Houston Astrodome. Das ist eine Größenordnung, in der damals nicht viele von den Latino-Künstlern unterwegs waren, ne? Also das heißt, sie war eigentlich schon über ihre Szene hinausgewachsen. Und deshalb ist dieser Grammy, glaube ich, auch so wichtig, weil der quasi nochmal so ein bisschen auch das Ganze bestätigt hat, ne? Also der hat ja gesagt, so, also als erste Frau in der Tejano-Szene diesen Grammy zu gewinnen, der hat noch einmal gezeigt, das ist einfach nicht nur ein regionaler Star, das ist eine Künstlerin mit nationaler Relevanz.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es ihrem Vater trotzdem noch nicht gereicht hat und er eigentlich schon den nächsten Schritt geplant hat.
Ja, genau so war es tatsächlich. Also nach dem Motto, die Welt ist nicht genug, hat der Vater natürlich mit den Plattenfirmen zusammen ein Crossover in den englischsprachigen Markt geplant. Und das ist natürlich kein kleiner Schritt, sondern das ist halt der Versuch, aus einer Latino-Künstlerin einen globalen Popstar zu machen. Also dann der Move, super smart, ne? Muss man sich mal vorstellen. Erst seine Tochter dazu zu pushen oder zu überzeugen, auf Spanisch zu singen. Und wenn sie da der absolute Megastar ist, nach dem Grammy-Gewinn dann zu sagen, so und jetzt singen wir auf Englisch.
Also okay, das ist schon Next Level. Er hat sich offensichtlich viele Gedanken gemacht. Also es scheint ja schon eine gut durchdachte Strategie gewesen zu sein, die ja auch aufgegangen ist.
Absolut. Und wenn man ehrlich ist, dann, also ich bin 100.000% davon überzeugt, dass sie das geschafft hätte, weil das Album dafür war damals schon in Arbeit. Und ja, also die wäre so groß geworden wie J-Lo.
Also das heißt, wir sind hier an einem Punkt, an dem eigentlich alles noch weiter nach oben zeigt.
Ja, Karriere auf dem Höhepunkt, riesige Shows, wachsende Bekanntheit, neue Märkte in Aussicht. Und vielleicht einen Satz noch, was ich gerade gesagt habe, in der Latino-Szene ist die so groß wie J-Lo, ne? Noch heute. Ich meinte damit, die wäre international so groß geworden wie J-Lo.
Ja, Wahnsinn. Also ich würde aber gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Also du hattest ja gesagt, dass dieses ganze System um sie herum ja extrem familiär organisiert ist. Also sie hat ja wirklich eigentlich nur Vertrauenspersonen um sich rumgeschart. Leute, mit denen sie aufgewachsen ist, beste Freunde. Woran lag das?
Ja, ich glaube, das lag daran, weil sie so angefangen haben, ne? Also sie haben ja als diese Family Band angefangen und haben das dann auch so durchgezogen. Sie haben dann, glaube ich, auch damals in Corpus Christi irgend so eine alte Werkstatt von einem Onkel oder so, also auf jeden Fall von einem der Familienmitglieder umgebaut und das zum Hauptquartier der Familie gemacht. Also Familienzusammenhalt wurde da echt super groß geschrieben. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Kultur. Also ich glaube, dass die schon, ich will jetzt nicht sagen, mehr Werte, familiäre Werte haben als wir heute, aber ich glaube, dass sowas wie Loyalität auch der Familie gegenüber und dass du die ganze Familie mit reinholst in so ein Unternehmen, dass das damals selbstverständlicher war, gerade in dieser Kultur, ehrlicherweise, als vielleicht bei uns. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ich finde es eigentlich ganz schön und das ist ja eigentlich auch ein Vorteil, wenn man halt ja viele Menschen um sich herum hat, denen man halt wirklich zu 1000% auch vertrauen kann.
Ja, du hast ja auch von Anfang an Vertrauen, Loyalität, kurze Wege am Ende, ne? So Entscheidungen, die innerhalb der Familie getroffen werden, wie du gerade sagtest, ein Vorteil, gerade natürlich am Anfang. Aber man muss natürlich auch sagen, je größer so eine Karriere dann wird, desto komplexer wird natürlich auch alles drumherum, ne?
Ja, klar, also weil je größer so eine Karriere wird, desto mehr spielt am Ende auch Geld oder Verantwortung oder halt auch Macht irgendwie eine Rolle. Und das ist ja schon auch eine gewisse Gefahr dabei, ne? Je größer der Erfolg wird, desto größer ist am Ende auch das Risiko.
Ja, und so ist es hier passiert. Denn während Selena auf der Bühne immer größer wird, wächst im Hintergrund etwas, das diesen Erfolg zerstören wird. Anfang 1995. Selena ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Konzerte sind ausverkauft, das englischsprachige Album ist in Arbeit. Doch hinter den Kulissen taucht ein Problem auf. Es geht um Geld. Zuerst sind es Beschwerden aus dem Fanclub. Mitglieder, die bezahlen, aber nichts erhalten. Dann tauchen auch in den Boutiquen Unstimmigkeiten auf. Fehlende Unterlagen, Einnahmen, die sich nicht erklären lassen. Es sieht so aus, als habe jemand Geld veruntreut. Die Familie spricht von Unterschlagung. Und der Verdacht richtet sich auf eine Person aus ihrem engsten Umfeld, Yolanda Saldivar. Fanclub-Präsidentin, Managerin der Boutique, eine Frau, der Selena vertraut, eine echte Freundin. Sie konfrontieren Yolanda mit den Ungereimtheiten, wollen Antworten, fordern Belege und Unterlagen. Doch Yolanda macht zu. Sie liefert keine klaren Antworten, stattdessen Ausreden, Verzögerungen, Versprechen. Es kommt zu einem letzten Treffen. 31. März 1995. Das Days Inn in Corpus Christi, Texas. Ein eintöniges Motel. Selena fährt dorthin, allein. Sie will Klarheit, Antworten und die von Yolanda versprochenen Unterlagen. Die beiden Frauen treffen sich in einem der Zimmer. Sie reden. Es geht um Geld, um Vertrauen, um Verrat. Die Stimmen werden lauter, die Situation kippt. Dann zieht Yolanda eine Waffe, ein Revolver. Selena will gehen, doch plötzlich fällt ein Schuss. Sie wird am Rücken getroffen, in Höhe der Schulter. Der Schmerz setzt ein, doch sie fällt nicht, nicht sofort. Sie tritt hinaus auf den Flur, schleppt sich vorwärts, Schritt für Schritt Richtung Rezeption. Menschen schauen auf, verstehen nicht, was passiert ist. Dann sehen sie das Blut. Selena erreicht die Lobby. Sie ringt nach Luft, versucht zu sprechen. Mit letzter Kraft nennt sie einen Namen. Den Namen der Frau, die auf sie geschossen hat. Yolanda. Sie bricht zusammen. Eine Hotelmitarbeiterin wählt sofort den Notruf.
When was your location? Days Inn Motel, it's 901 Navigation Boulevard.
What's wrong, ma'am?
We have a woman ran in the lobby, said she's been shot. She's laying on the floor and there's blood.
Hey, what room number?
Okay.
Where are you?
What room?
How old is she?
She looks about 20.
Okay, who saw her? Where is she?
She's in the lobby right now? Yes, ma'am. She just passed out.
Okay. Still there?
I already have to call in. I think you need to send a police unit, too.
Wenige Minuten später wird Selena schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Doch die Verletzung ist zu schwer. Selena Quintanilla Perez stirbt mit 23 Jahren. Die Nachricht von Selenas Tod verbreitet sich innerhalb kürzester Zeit. Radiostationen unterbrechen ihr Programm, Fernsehsender berichten in ihren Top-Stories. Fans versammeln sich vor dem Krankenhaus, Menschen weinen, zünden Kerzen an. Sie können nicht begreifen, was passiert ist. Eine junge Frau, die kurz davor war, die Welt zu erobern, ist tot. Und während sich das Drama im Krankenhaus abspielt, ist die bewaffnete Täterin noch immer auf freiem Fuß.
This is 6 News at 6 with today's top story.
One of the biggest stars in Tejano music, Corpus Christi's Selena, is dead.
Die verdächtige Frau, die Selena erschossen haben soll, hält die Polizei immer noch in Schach. Sie sehen hier Live-Bilder von vor Ort. Sie hat eine Waffe auf ihren Kopf gerichtet. Das ist unsere Top-Story am heutigen Freitag, den 31. März 1995.
Also das ist jetzt erstmal sehr viel auf einmal. Sie hat sich mit einer ihrer engsten Vertrauten irgendwie in diesem Motelzimmer getroffen, wird dann mit einem Revolver erschossen, quält sich mit ihrer letzten Kraft irgendwie zur Rezeption und habe ich das richtig verstanden, dass dann auch, also die letzten Worte, die sie ja gesagt hat, dann auch einfach halt ja der Name der Täterin war?
Genau, also sie hat so, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist, hat sie halt noch gesagt, wer auf sie geschossen hat. Also sie hat diesen Namen sozusagen genannt, ja.
Wahnsinn.
Also und in dem Notruf, der dann gewählt wird, sagt auch die Frau von der Rezeption ja dann nochmal, dass die Täterin Yolanda heißen soll.
Ah. Okay, also trotzdem waren es jetzt sehr viele Informationen. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle noch mal ein paar Dinge genauer einordnen, oder?
Absolut. Fangen wir vielleicht mal mit einem Detail an, das oft übersehen wird. Dieses Treffen im Motel war nämlich nicht spontan.
Sondern vereinbart, oder?
Ja, genau. Also Selena hat sich laut ihrem Vater, so hat es ihr Vater berichtet, wohl schon am Vortag mit Yolanda getroffen. Da es ging halt immer die ganze Zeit um diese Unterschlagungsvorwürfe, ne? Und Yolanda hat immer gesagt, sie will noch irgendwelche Unterlagen nachreichen, die das alles irgendwie erklären sollen. Und Yolanda soll ihr am Vorabend zugesagt haben, die Dokumente zu besorgen und ihr die am nächsten Tag zu übergeben. Also auch restliche fehlende Dokumente für die ganzen Abrechnungen etc. Und Selena hat sich dann mit ihr getroffen. In diesem Hotel alleine.
Okay, also wenn ich jetzt, also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass es diese Dokumente überhaupt nicht gab. Aber ja, das heißt ja eigentlich, dass dieses Treffen am 31. März im Grunde ein zweiter Versuch war, endlich Klarheit zu bekommen.
Genau, Selena wollte halt Antworten und vor allem Belege, aber es war wohl auch so, so hat es zumindest die Polizei in einem Statement nach der Tat gesagt, dass Selena wohl mit dem klaren Ziel dahin gefahren sein soll, um sich beruflich von Yolanda zu trennen. Also um ihr zu kündigen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, warum haben die das nicht sofort gemacht, als sie Wochen vorher gemerkt haben, ne, dass da irgendwie, dass es da Probleme mit den Abrechnungen und so gab. Da hat ihr Vater sich mal zu geäußert und gesagt, dass Selena, also A, die haben ihr schon alle sehr vertraut, ne? Und man konnte das auch alles gar nicht fassen, als das damals aufgeflogen ist mit diesen ganzen Ungereimtheiten. Und B, hatte Selena aber auch ein bisschen Angst, dass wenn sie nicht wirklich Beweise gesammelt haben, genug Beweise für dieses sogenannte Embezzlement, wie man so schön auf Englisch sagt, dann hatte sie ein bisschen Sorge, dass Yolanda die vielleicht noch verklagt oder so, ne? Weil die war ja bei denen angestellt.
Also ich habe mir tatsächlich nicht die Frage gestellt, warum das nicht schon Monate vorher irgendwie geklärt wurde, weil wir haben ja auch davor viel darüber gesprochen, dass Selena sich ja wirklich von absoluten Vertrauenspersonen umgeben hat. Und ja, ich glaube, man braucht schon lange, um sich irgendwie auch selbst einzugestehen, dass man halt einfach ja hinters Licht geführt wurde von einem Menschen, ja, dem man halt eigentlich sein ganzes Vertrauen entgegengebracht hat. So.
Ja.
Aber lass uns mal über ihre Verletzungen sprechen. Was ist denn die Todesursache gewesen?
Also sie wurde mit nur einem einzelnen Schuss getötet. Der ist im oberen Rückenbereich, so rechts an der Schulter, die Region eingetreten. Muss wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Durchschuss gewesen sein. Und dabei wurde die Arterie getroffen, die vom Herz in den Arm führt. Also eine der Hauptarterien.
Okay, also da ist ja klar, dass wirklich ohne sofortiges medizinisches Eingreifen durch jetzt Rettungskräfte oder Chirurgen so ein Zustand in der Regel ja auch innerhalb kürzester Zeit zum Organversagen und dann auch zum Tod führt.
Ja, also man konnte sie nicht mehr retten. Und was ich so extrem krass finde, ihr Vater Abraham, der hat kurz nach der Tat wirklich schon wieder vor den Kameras gestanden und ein Interview gegeben, ne? Und der hat sich auch dazu geäußert, wie ihm die Ungereimtheiten damals aufgefallen sind.
Wir bekamen nämlich sehr viel Post und viele Anrufe von Leuten, die dem Fanclub beitreten wollten. Sie schickten ihre Schecks und Zahlungsanweisungen und sie erhielten nie die Dinge, die ihnen zugeschickt werden sollten, wie T-Shirts und Kassetten. Aber die Schecks waren über die Bank eingelöst worden, mit Yolandas Unterschrift darauf. Also als ich sie darauf ansprach und ihr sagte, dass ich alle Unterlagen und alles haben wollte, was mit dem Fanclub zu tun hatte, bekam ich zwar einen Aktenschrank zurück, aber er war leer. Mit Ausnahme einiger Schecks und anderer Unterlagen, die sie übersehen hatte, die waren hinten in den Schrank gerutscht. Und als ich diese fand und durchging, war eindeutig Unterschlagung und Fälschung im Spiel.
Die Quelle dieses Interviews ist 11KHOU.
Okay, also das ist schon heftig, dieses Statement des Vaters, weil es ja einerseits, also es Für mich fühlt sich das an wie so eine Mischung aus Trauer, aber gleichzeitig halt auch dieser Klarheit.
Ja, ich war extrem beeindruckt, dass der so ruhig geredet hat und auch so fast schon rational. Also der ist auch nicht in Tränen ausgebrochen oder so. Der hat tatsächlich auch in einem Satz gesagt noch, dass er Mitleid empfindet für Yolanda. Mitleid, weil sie nicht nur ihr eigenes Leben zerstört hat, sondern auch das ihrer Familie und halt das von Selenas Familie und einem wunderschönen Menschen das Leben genommen hat. Aber davon Mitleid zu sprechen, fand ich schon krass, ja. Aber dieses Statement, was wir gerade gehört haben, macht natürlich auch sehr deutlich, wen er da verantwortlich macht. Und und es zeigt aber auch, wie sicher sich die Familie auch zu diesem Zeitpunkt bereits ist, ne? Also, dass sie es da mit einer Person zu tun haben, die halt die ganze Familie hintergangen hat.
Ja, er erklärt ja auch in diesem Statement, wie das eigentlich jetzt mit der Unterschlagung abgelaufen ist. Ne? Also, dass am Ende Leute einem Fanclub beitreten wollten, dann dafür Geld bezahlt haben, also auch für Merchandise, aber das am Ende alles nicht gekriegt haben. Ja? Und die Schecks aber trotzdem ja über die Bank eingelöst wurden mit Yolandas Unterschrift darauf. Also die Fans am Ende leer ausgegangen sind, Yolanda das Geld aber ja trotzdem ja eingesteckt hat. Also das ist ja hier der Vorwurf. Sagt er auch was zu den Summen, also um wie viel Geld es da geht?
Also er hatte da noch keine konkrete Summe, aber er sagte, er vermutet, dass es sich um einige tausend Euro handelt. Das war die Summe, die er damals genannt hat. Der Vater spricht übrigens in dem Interview auch davon, dass er eine Art Obsession wahrgenommen hat, also von Yolanda gegenüber Selena. Also interessant vielleicht einmal zu wissen, wie Yolanda und Selena sich kennengelernt haben. Yolanda war nämlich zuerst ein Fan. Also sie war bei einem Auftritt von Selena und im Publikum. Und sie war dann relativ, man könnte jetzt sagen, persistent, also unnachgiebig. Vielleicht könnte man heutzutage mit dem Wissen von jetzt sagen, sie war penetrant. Sie hat nämlich immer wieder sich quasi bei Selena, bei dem Vater quasi versucht zu melden. Und ist dann irgendwann auf die Familie zugegangen mit einem Vorschlag, und zwar mit dem Vorschlag, einen offiziellen Fanclub zu gründen. Also sie hat wohl damals gesagt, hey Mensch, bei euren Konzerten kann man ja gar nichts kaufen, gar kein Merch, gar kein dies, gar kein das. Das wäre doch total cool, wenn wir einen Fanclub gründen, dem man dann auch beitreten kann und dass wir dann auch Merchandise, also T-Shirts etc. darüber verkaufen. Das war quasi so ihre Idee.
Und was hat sie vorher gemacht, also bevor sie da mit eingestiegen ist?
Also sie war vorher Krankenschwester, also sie hat als Krankenschwester gearbeitet, soll wohl aber ein recht isoliertes Leben geführt haben. Also ohne viele Freunde, eher so eine Außenseiterin. Und die Musik von Selena hat ihr halt etwas gegeben. Also ja, darin hat sie sich halt wiedergefunden. Und was natürlich auch ein Vorteil von ihr war damals, sie konnte halt auch Spanisch, was halt auch sehr wichtig war, ne?
Okay, also sie war erst ein Fan und hat dann die Idee ins Spiel gebracht, einen Fanclub zu gründen, und sie ist dann auch Präsidentin dieses Fanclubs geworden, oder?
Genau. Also Selena war recht beeindruckt von ihr und also von ihrer Vita und von diesen ganzen Vorschlägen. Da steckt ja auch ein gewisser Unternehmergeist hinter, muss man auch sagen, ne? Und interessant ist, was der Staatsanwalt, der damals Anklage erhoben hat, mal in einem Interview später gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, dass Yolanda sehr gut in dem war, was sie tat, und sie es geschafft hat, in den engsten Kreis der Familie vorzudringen und somit zu einem unverzichtbaren Teil der Familie wurde.
Ja, also vor dem Hintergrund, was da dann irgendwie passiert ist, klingt das schon wirklich sehr perfide.
Ja, finde ich auch. Und Selena hat in ihr irgendwann wirklich eine Freundin gesehen. Ne? Also es war mit ihre engste Vertraute. Und als Selena dann ihre erste eigene Modeboutique eröffnet hat, ich hatte ja schon erzählt, dass sie ein super Faible für Mode hatte und auch für ihre Kostüme und so. Deswegen war das so ein bisschen, glaube ich, so ein, ja, wirklich auch sehr sinnvoller Schritt, da noch ein anderes Unternehmen aufzubauen neben der Musik. Da hat sie dann Yolanda auch eingebunden und hat sie sogar zur Geschäftsführerin gemacht. Und am Ende soll es auch so gewesen sein, so berichten es auf jeden Fall Menschen aus dem Umfeld, dass Yolanda immer öfters bei Selena war, fast schon wie so eine Art Beschützerin. Irgendjemand hat auch mal erzählt, dass sogar ihr Vater irgendwann erst bei Yolanda anrufen musste, um mit Selena zu sprechen. Ob das so genau stimmt, weiß ich nicht. Aber das meinte wohl der Vater auch mit dem Begriff Obsession, also Besessenheit, was er da in diesem Interview gesagt hat.
Okay, also Selena war schon der Mittelpunkt von Yolandas Leben und das auch eigentlich in einer ziemlich auffälligen Art und Weise.
Ja, creepy, würde man, glaube ich, so schön heute sagen. Und übrigens, in den 80ern stand Yolanda schon mal vor Gericht, weil sie ihrem damaligen Arbeitgeber angeblich Geld geklaut haben soll. Da hat man sich aber dann damals außergerichtlich geeinigt.
Ne, okay, wird ja immer besser. Und jetzt hattest du vorhin noch was angesprochen, beziehungsweise wir haben hier nochmal einen Einspieler gehabt. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil es ja so ist, während Selena im Krankenhaus um ihr Leben kämpft und dann ja auch stirbt, läuft im Hotel noch eine völlig andere Situation ab.
Genau, währenddessen sitzt Yolanda im Auto auf dem Parkplatz des Motels, immer noch bewaffnet und völlig durcheinander und hysterisch mit der Waffe am Kopf.
Und die Polizei hat dann mit ihr verhandelt? Also saß sie alleine in dem Auto? Was ist da los?
Ja, sie saß alleine in dem Auto und es wurde dann so ein Verhandlungsführer, wie es auch bei Geiseldramen gibt, ne, eingeschaltet, der dann mit ihr telefoniert hat. Also man musste sie wohl erst überzeugen, ein Telefon aufzunehmen, und der hat dann mit ihr telefoniert. Und man hatte damals enorme Angst, dass sie aus dem Radio erfährt, dass Selena tot ist. Weil zu dem Zeitpunkt, wo sie da in diesem Auto sitzt, wusste Yolanda natürlich noch nicht, wie es genau um den Gesundheitszustand von Selena steht. Aber diese Nachrichten haben sich ja verbreitet wie ein Lauffeuer. Und die Radiosender, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, haben ihre Programme unterbrochen. Und davor hatte man richtig Schiss, weil man natürlich die Angst hatte, dass, wenn sie in dem Moment, in dem sie erfährt, dass Selena tot ist und sie Selena umgebracht hat, dass sie sich dann auch selber umbringt, weil die saß da wirklich mit der Knarre am Kopf, und diese ganzen Verhandlungen haben mehr als 9 Stunden gedauert.
9 Stunden, okay. Wissen wir irgendwie, was da so gesprochen wurde? Also was hat die Polizei ihr gesagt? Was hat vor allem Yolanda irgendwie zur Polizei gesagt?
Ja, es gibt sogar Originaltöne, die ich gefunden habe. Ich würde den gerne mal einblenden hier, weil der, oder zumindest ein Teil davon, den meiner Meinung nach wichtigsten Satz, den Yolanda immer wiederholt und den sie in diesen Verhandlungsgesprächen sagt. Hören wir mal rein.
Sie sagt, ich habe versucht, ihr die Waffe zu zeigen. Ich habe zu ihr gesagt, Selena, ich werde mich umbringen. Und als ich sie herauszog, hat sie sich einfach gelöst, weil der Lauf hinten war. Ich wollte das nicht tun.
Also das ist ja schon krass. Also sie behauptet ja jetzt, dass sie eigentlich sich selbst das Leben nehmen wollte und sich dann ja irgendwie einen Schuss gelöst hat, das aber nicht beabsichtigt war. Sie stellt es ja jetzt wie einen Unfall dar.
Mhm, ja. Immer wieder. Sie bleibt auch bei dieser Version, also bei dieser Unfallversion, und dass sie sich eigentlich selber töten wollte und dass das alles ein Versehen war. Und das wird natürlich später auch eine zentrale Rolle im Prozess spielen. Denn wenn das so war, ne?
Ja, klar. Es ist ja so, die beiden waren ja auch zu zweit in dem Motelzimmer. Das heißt, es gibt ja auch wahrscheinlich keine Augenzeugen, das wirst du uns ja gleich noch erzählen, aber dann ist es natürlich auch ohne Augenzeugen schwierig, das Gegenteil ihrer Aussage zu beweisen.
Genau, und dann ist natürlich die Frage, handelt es sich hier wirklich um einen Mord oder war das vielleicht wirklich ein Unfall, ne?
Ja, also wird bestimmt spannend, jetzt gleich zu erfahren, wie das Gericht das dann halt auch bewertet hat. Aber dazu kommen wir später noch. Erzähl du uns doch mal, wie endet denn jetzt diese Situation vor dem Motel in dem Auto nach der 9-Stunden-Verhandlung?
Ja, also über neun Stunden hat die Verhandlung gedauert und dann gibt Yolanda schließlich auf, auch dank dieses unfassbar guten Verhandlungsführers, der da wirklich einen sehr guten Job gemacht haben muss. Und ja, und irgendwann steigt sie dann tatsächlich aus dem Fahrzeug aus und wird dann aber auch direkt vor Ort festgenommen.
Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass Yolanda angeklagt wird. Ich meine, immerhin hat sie ja zugegeben, dass sie Selena erschossen hat, auch wenn ihre Version ja die ist, dass es ein Versehen war und keine absichtliche Tötung.
Ja, sie wird angeklagt. Allerdings findet der Prozess nicht in Corpus Christi statt, sondern in Houston.
Okay, wieso?
Weil die emotionale Lage vor Ort so angespannt ist und man befürchtet hat, dass so kein fairer Prozess möglich ist. Gewesen wäre. Also das hat das Gericht damals relativ schnell so entschieden, weil man kann sich nicht vorstellen, Bettina, was damals unter den Fans los war. Ne? Also diese Reaktion, das hat echt eine Welle der Trauer, Empörung ausgelöst. Das war völlig irre. Und auch dann alleine die Auswahl der Jury damals hat schon mehrere Tage gedauert. Also hunderte von Menschen wurden da befragt und viele sind halt auch ausgeschieden, weil sie Selena kannten oder sich halt auch dann bereits eine Meinung gebildet haben, ne?
Hatten. Ja, das ist immer wieder total spannend mit so einer Juryauswahl, weil das ganze System ja am Ende darauf basiert, dass die Jury unvoreingenommen ist. Also Menschen, die sich noch keine feste Meinung gebildet haben. Und genau das ist ja bei so einem Fall fast unmöglich, generell eben bei prominenten Opfern oder Tätern.
Ja, also und Selena war natürlich zu diesem Zeitpunkt so in der Region so ein krasser Superstar und die Menschen, die Medien haben natürlich rund um die Uhr auch über dieses Verbrechen berichtet und viele Menschen haben halt eben ihre Musik gehört und fühlten sich so mit ihr verbunden und hatten dadurch natürlich automatisch eine emotionale Haltung und ich muss ja immer sagen, ich frage mich, ob das bei so Promi-Prozessen überhaupt die richtige Art und Weise ist, das mit einer Jury zu machen. Also finde ich eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bezweifle immer so ein bisschen, dass es wirklich Neutralität in solchen Fällen irgendwie geben kann. Finde ich super schwierig.
Ja, also man muss ja halt auch eben erstmal Menschen finden, die das alles auch ausblenden können, ne? Und das ist ja eben diese Schwierigkeit. Deshalb ist es ja gerade eben bei so großen Prozessen, passiert es ja auch oft, dass dann hunderte potenzielle Geschworene befragt werden, ne? Und was da alles geklärt werden muss, ja. Also kennen die den Fall, haben sie schon eine Meinung dazu, können sie ja im Zweifel wirklich neutral entscheiden? Schon schwierig.
Ja, und sobald dann jemand sagt, ich glaube, sie ist schuldig oder unschuldig, ist der dann halt auch raus, so. Weil die Person dann als voreingenommen gilt, ne? Und wie gesagt, also in dem Fall wurde dann der Prozess verlegt, weil man von Anfang an wusste, dass die emotionale Nähe dort einfach zu groß war. Und man wollte natürlich eine Jury, die möglichst wenig direkten Bezug hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich frage mich, ob dann Houston die beste Entscheidung war. Weil also so weit ist das ja von Corpus Christi und so auch nicht entfernt, ne? Also dann hätte man vielleicht irgendwo ganz anders hingehen müssen, aber du, so war es
ja,
dann halt
also
am Ende.
Du, ich habe das jetzt gerade mal nachgeschaut, also von Corpus Christi nach Houston, das sind 338 Kilometer und wir reden ja jetzt wirklich über einen Superstar. Also ja. Ich glaube auch, dass das am Ende jetzt nicht den großen Unterschied macht, also dass es selbst jetzt, wenn die Verhandlung in Houston stattfindet, trotzdem noch schwierig ist, unvoreingenommene Jurymitglieder zu finden.
Ja, absolut. Also wie wir auch jetzt gerade schon gesagt haben, bei prominenten Fällen ist die Gefahr immer da, dass die öffentliche Meinung schon längst ein Urteil gefällt hat, bevor der Prozess am Ende überhaupt beginnt. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal in den Gerichtssaal nach Houston. Oktober 1995, Houston, Texas. Fast 7 Monate sind seit Selenas Tod vergangen. Doch der Schmerz ist nicht kleiner geworden. Nicht bei ihrer Familie, nicht bei ihren Fans. Der Fall hat längst die Grenzen von Corpus Christi überschritten. Es geht nicht mehr nur um ein Verbrechen. Es geht um Gerechtigkeit für eine Frau, die für viele mehr war als eine Sängerin. Im Gerichtssaal sitzt Yolanda Saldivar, die Frau, die Selena erschossen hat. Daran gibt es wenig Zweifel. Die große Frage ist eine andere. War es Mord oder war es ein tragischer Unfall? Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein klares Bild. Yolanda habe Selena nicht zufällig getroffen, nicht versehentlich, sondern bewusst. Der Schuss fällt laut Anklage in einem Moment, in dem Selena gehen will. Sie wird von hinten getroffen. Für die Anklage ist genau das entscheidend. Selena ist auf dem Weg zur Tür, weg aus dem Zimmer, weg aus dieser Situation. Die Staatsanwaltschaft verweist außerdem auf die Vorgeschichte, auf die fehlenden Unterlagen, die finanziellen Unstimmigkeiten, den Verdacht der Unterschlagung, auf den Druck, unter dem Yolanda zu diesem Zeitpunkt steht. Für sie ist klar, das ist kein Unfall. Das ist die Eskalation eines Konflikts, der sich über Wochen aufgebaut hat. Die Verteidigung erzählt eine andere Geschichte. Yolanda habe Selena nicht töten wollen, sie habe sich selbst töten wollen. Die Waffe sei nicht für Selena bestimmt gewesen. Der Schuss habe sich gelöst. Ein Fehler, ein tragischer Moment, aber kein Mord. So, wie sie es von Anfang an behauptet hat. Sie sei bei ihrer Geschichte geblieben, so die Anwälte. Sie habe sie nie geändert. Und genau das ist der zentrale Kampf vor Gericht. Die Anklage sagt, Yolanda schießt auf Selena. Die Verteidigung sagt, Yolanda verliert die Kontrolle über die Situation. Die Jury muss entscheiden, welcher Version sie glaubt. Der Prozess wird von enormem öffentlichen Interesse begleitet. Vor dem Gericht versammeln sich Fans. Menschen tragen T-Shirts mit Selenas Gesicht. Sie halten Schilder hoch. Sie warten stundenlang. Viele wollen einfach nur dabei sein. Nicht aus Neugier, sondern weil sie das Gefühl haben, Selena noch einmal beistehen zu müssen. Auch ihre Familie ist im Gericht. Für sie ist der Prozess nicht nur ein juristisches Verfahren. Es ist die erneute Konfrontation mit dem schlimmsten Tag ihres Lebens. Sie müssen hören, wie Selena gestorben ist, wie sie blutend in die Lobby läuft, wie sie zusammenbricht. Sie müssen sich die Version der Frau anhören, die behauptet, sie habe das alles nicht gewollt. Dann kommt der Tag der Entscheidung im Oktober 95. Die Jury zieht sich zurück. Der Gerichtssaal wartet. Selenas Familie wartet. Die Fans draußen warten. Und dann fällt das Urteil. Schuldig. Yolanda Saldivar wird wegen Mordes verurteilt. Das Strafmaß: lebenslange Haft. Mit der Möglichkeit, nach 30 Jahren einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Für viele Fans ist dieses Urteil eine Erleichterung, aber kein Trost. Denn es bringt Selena nicht zurück. Es gibt eine juristische Antwort, aber keine emotionale. Selena Quintanilla Perez ist tot. Yolanda Saldivar geht ins Gefängnis. Und für Selenas Familie, ihre Fans und eine ganze Community bleibt eine Leerstelle, die bis heute nicht verschwunden ist.
Das geht einem schon wirklich nahe. Also auch jetzt die Schilderung, ne, dass auch die Familie natürlich im Gerichtssaal saß und ja, sich diese ganzen Ausführungen nochmal anhören musste. Ja.
Ja, weil Selena war natürlich nicht nur eine Ikone für viele Menschen, sondern sie war halt eben ein Familienmitglied, eine Tochter, eine Schwester, eine Ehefrau. Und die Familie trifft es natürlich am härtesten von allen, ne?
Ja, und dieses Urteil, muss man ja sagen, ist natürlich eine Form von Gerechtigkeit, aber eben kein Trost.
Nee, so ist das ja leider immer. Aber vor allem natürlich auch noch kommt dazu, dass niemand wirklich die Frage nach dem Warum beantworten kann, ne? Also der Staatsanwalt, der ja Jahre später, ich hatte den ja vorhin schon mal zitiert, ein Interview gegeben hat, der hat auch in diesem Interview nochmal gesagt, also wortwörtlich waren seine Worte so wie, es ging um Wut, um Gier, um Hass, aber am Ende konnte er sich die Frage nach dem Warum nie beantworten. Aber man muss natürlich auch sagen, dieses Urteil ist ja kein weiches, ne? Also wir haben ja in anderen Folgen, Reminder hier zu unserer Folge Spade Cooley, schon gehört, dass amerikanische Gerichte auch ganz anders entscheiden können. Also wesentlich milder. Selbst wenn du Murder in the First Degree bekommst, was war das damals? 8 Jahre? Die er dann, also er hatte die Möglichkeit nach 8 Jahren, glaube ich, Bewährung zu beantragen, oder?
Ja, genau. Also das ist schon damals ein sehr, sehr hartes Urteil gewesen. Vor allem
weiches, meinst du, bei Spade?
Ja.
Ja.
Also ein hartes Urteil für die Hinterbliebenen, so wollte ich es ausdrücken.
Ja.
Genau. Okay, 30 Jahre mit der Möglichkeit auf Bewährung. Wie hat denn die Familie auf das Urteil reagiert?
Die waren natürlich froh über das Urteil, also dass Yolanda schuldig gesprochen wurde, haben aber auch gesagt, dass das Strafmaß am Ende nicht den Unterschied macht, weil eben ihr Leben zerstört wurde. Also das Leben ihrer Liebsten, ihrer Selena und ihr eigenes natürlich. Und der Fakt, dass Yolanda ins Gefängnis geht, egal am Ende wie lange, sorgt natürlich nicht dafür, dass Selena zurückkommt. Und was ich auch wieder so beeindruckend fand, dass die so ruhig waren in den Interviews nach dem Urteil, so besonnen, so ruhig. Einer der Familienmitglieder hat auch noch mal wieder von Mitleid gegenüber Yolanda gesprochen. Es war diesmal nicht der Vater. Die Schwester hat damals eher härtere Worte gefunden. Also die hat sowas gesagt wie, naja, die geht, muss so lange in den Knast wie möglich, ne? Andere waren eher so, naja, wie lange sie jetzt am Ende geht, ist egal, weil es bringt, lindert nicht unseren Schmerz.
Wahnsinn, also dass immer wieder ja dieses Mitleid gegenüber Yolanda auch mitschwingt. Aber mir fällt was ein, die 30 Jahre waren ja 2025 eigentlich vorbei. Ist Yolanda noch weiterhin im Gefängnis oder ist sie mittlerweile wieder frei?
Ja, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn juristisch geht das Ganze weiter. Yolanda hat, wie du gerade auch richtig sagst, die Möglichkeit auf Bewährung nach 30 Jahren bekommen. Das war letztes Jahr, wie du gerade richtig gerechnet hast. Und sie hat auch einen Antrag natürlich gestellt auf Entlassung. Das wurde dann von einer Bewährungskommission in Texas geprüft.
Und wie ist es ausgegangen?
Der Antrag wurde abgelehnt.
Okay, also ist Yolanda zum jetzigen Zeitpunkt noch im Gefängnis.
Genau, Yolanda bleibt im Gefängnis und der nächste Antrag kann frühestens 2030 gestellt werden.
Und sag mal ganz kurz, mit welcher Begründung wurde der Antrag abgelehnt?
Also die Kommission hat ganz klar gesagt, Yolanda Saldivar stellt weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar und sie bewertet die Tat als so schwerwiegend, dass eine vorzeitige Entlassung nicht in Frage kommt.
Okay, das ist eine sehr deutliche Ansage.
Ja, also in der Begründung hieß es sogar, dass die Tat eine bewusste Missachtung von Leben und Sicherheit anderer gezeigt habe.
Die Familie ist wahrscheinlich erleichtert gewesen, dass der Antrag abgelehnt wurde und Yolanda im Gefängnis bleiben muss.
Ja, die haben auch ein Statement veröffentlicht nach der Entscheidung dieses Parole Boards und haben geschrieben, ich zitiere mal an der Stelle, heute sind wir dankbar, dass das Texas Board of Pardons and Paroles beschlossen hat, Yolanda Saldivar die Bewährung zu verweigern. Auch wenn nichts Selena zurückbringen kann, bestätigt diese Entscheidung, dass die Gerechtigkeit weiterhin für das wunderschöne Leben eintritt, das uns und Millionen von Fans auf der ganzen Welt viel zu früh genommen wurde.
Klare Worte. Und mit diesen Worten endet auch unsere Folge über Selena. Und wenn man sich jetzt diese ganze Geschichte nochmal anschaut, dann ist es aber am Ende, wie so oft in unseren Folgen, nicht nur die Geschichte eines Verbrechens.
Nee, es ist irgendwie die Geschichte über Vertrauen, über Erfolg, über Verrat. Ja, und darüber natürlich auch, wie schnell auch so ein Leben und so ein Erfolg dann zerbrechen kann. Ne?
Aber ihr Erbe, also ihr musikalisches Erbe, wird uns ja noch lange erhalten bleiben.
Ja, und die Geschichte zeigt natürlich aber auch, dass es möglich ist, den amerikanischen Traum zu verwirklichen und zu leben.
Das stimmt. Ja, danke Janina für diese tolle Recherche und danke, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart.
Ja, vielen Dank auch von meinerseits. Wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen. Dann bringt Bettina wieder einen Fall mit. Und ich würde sagen, bis dahin, bleibt gesund, werdet nicht kriminell.
Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao. Soko Schlager ist eine Produktion von schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.